Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast teilt eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Von Macht, Betrug und Größenwahn. Vom Bordellbesitzer zum malenden Evangelisten. Für mich sehr ein spannendes Gespräch mit Maximilian Janscher. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Was war so quasi der erste Schritt auf diesem Weg?
Ins Bordell? Naja, da müsste ich jetzt mit der Kindergeschichte anfangen eigentlich, also in meiner Kindheit. Ja. Also ich bin ja aufgewachsen in einem Schloss. Ja. Schloss Bölls an der Wiesenbahn ist das, in der Weststeiermark. Aber nicht als Sohn eines Barons, sondern als Sohn eines Holzknechts. Ja. Also mein Vater hatte die Hausmeisterei inne, meine Mutter war Köchin, mehr oder weniger Putzfrau im Schloss. Und wir wohnten in einer 40 Quadratmeter Wohnung zu sechst, ohne Fließwasser, ohne Strom, ohne irgendwas. Aber im Grunde, das war wurscht. Das Kind ist ja das egal. Ja. Also wir hatten wunderschönste Natur, wir hatten Freizeit. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit und genoss das auch. Und mit dem Baron da und dort einmal in die Natur zu gehen, also das war wirklich sehr schön, ja. Wie ich dann aber ein bisschen älter geworden bin, das war so in der Schulzeit, da wird das sehr schnell einmal erklärt, Markenware, wer bist du? Ich habe das Hemd von meinem Bruder getragen, nach mir dann mein kleiner Bruder. Also das war nicht da, Geld fehlte immer. Ja? Und das zerrte immer mehr an mir, je älter ich wurde. Ja? Und in der Schule verglich man sich ja. Was seine Schuhe hat er an, was seine Mode hat er an. Und da bekam ich mit, wenn du nichts hast, wenn du eher ärmlich bist, dann stellt man dich in eine Ecke. Und das spürte ich immer mehr und mehr. Und zu Hause ist es immer kein Geld, kein Geld, kein Geld, kein Urlaub. Und bis zu meiner Jugend zerrte das extrem an mir. Ich kann mich noch an eine Sache gut erinnern. Da war der Bruder von Herrn Baron einmal zu Besuch, also auf Besuch, und mit seinem nagelneuen Porsche. Ja. Und ich als Kind natürlich, ne, gehe zu diesem Porsche und sag: Wow, ist das ein tolles Auto, wie der glänzt. Ja. Und habe ihn so ein bisschen gestreichelt und da sieht der Bruder und dann kommt er: Du Lausburg, geh weg, was machst du da, ja, vom Auto? Und ich hatte völlige Panik, ja. Und irgendwann einmal dachte ich, wow, also so ein Auto werde ich auch einmal haben. Wenn ich groß bin, ja, und selber arbeiten gehe, dann werde ich mir das verdienen und so ein Auto kaufen. Und so fing das, Step by Step, also von klein auf in die Jugend. Dann kam ich in meine Lehre, ich habe Kellner gelernt, ich wollte eigentlich technisch Zeichner lernen. Also ich wollte in eine technische Lehre einsteigen, ne, aber da waren meine Noten nicht dementsprechend. Ich war nie ein Typ, der gern lernte. Heute ist das anders. Heute gibt es keinen Klobesuch ohne ein Buch, ja, so quasi. Ja. Aber seinerseits war mir Natur, Freiheit, Leben einfach wichtiger. Und da waren die Noten nicht dementsprechend, also es reichte dann schlussendlich für eine Kellnerlehre. Und mit dem Traum, irgendwann einmal ein kleines Café in der Stadt zu haben, das würde schon reichen, Kaffee servieren und sich hier ein bisschen aufzuarbeiten. Und aus diesem Café wurde schlussendlich dann ein Bordell.
Wie kam das? Wie ging es dann weiter?
Ich lernte ein Mädchen kennen, da war ich um die 19, und deren Eltern hatten zwei Bordelle in der Stadt. Ja, und natürlich, ich jetzt als gelernter Kellner, die haben zwei Bordelle in der Stadt. Liegt es jetzt nahe, dass ich irgendwann mal einer in diesen Bordellen gearbeitet habe? Ich habe die Tagschicht von einem dieser Bordellen bekommen und habe mich dort eingearbeitet. Das zweite Lokal, also die Luna Bar war das in Graz, die war von Konkurs bedroht. Konkurs, weil es ja da zur damaligen Zeit keine Prostituierten gegeben hat. Ja, also ich hatte eine 50-jährige wasserstoffblond gefärbte, ich glaube zwei Goldzähne hat sie gehabt, ja, das war das einzige wirkliche Schöne an ihr. Ja, Und ein Bordell zu führen ohne Damen ist wie ein Mann, oder besser gesagt ein Osterhase ohne Eier. Da fruchtet nichts. Ja? So habe ich einmal begonnen. Also dieses Lokal, das vom Konkurs bedroht war, zu übernehmen. Also das wurde mir angeboten von den Eltern. Ja? Entweder sie geben es ab oder ich als, ich glaube 21 war ich da. Ja, ich glaube 21 war ich da, es zu übernehmen. Ja? Und ehrgeizig war ich ja immer wieder in der Rückschau. Ich komme aus einem, wenn es ums Geld geht, armen Verhältnis und will es ja schaffen. Und der Eigentümer dieser Bar, der hat es seinerseits geschafft. Und er hat gesagt zu mir, Maxl, also ich muss dir ehrlich eines sagen, du mit deinem Kaffee, das wird nichts. Ich habe alle Stationen in der Gastronomie durcherlebt, von der Tankstelle über Kaffee, Diskothek, bin schlussendlich in die Bar, ins Nachtleben eingestiegen. Wenn du wirklich Geld machen willst, dann wirst du einfach in ein Nachtlokal einsteigen müssen und nicht mit einem Kaffee. Das wird nicht gehen. Und so kam ich dann überhaupt einmal in den Gedanken, wirklich ein Bordell zu führen. Für mich war das ja am Anfang ja Schock pur. Ja? Also mit 21 Jahren bist du noch ein Kind. Gell? Da bist du gerade einmal weg von zu Hause und dann erfahren wir ein Bordell und wir wissen ja, was Rotlicht heißt. Ja? Aber trotzdem, ich war ehrgeizig und sagte ja, ich gehe das an. Ja, mit einer Prostituierten, mit einem Kellner, mich selbst. Ja? Und so fing ich eigentlich an. Ja? Mit Tagesumsätzen zwischen 10, 50 Euro. Und das war es eigentlich, ja. Das war mein Start, ja, ins Milieu.
Und wie ging es dann weiter? Weil das klingt nach einem sehr holprigen, jetzt rein unternehmerisch gesehen, ja, fast aussichtslose Situation. Wie ging es dann weiter?
Naja, also ich hatte das große Glück, dass sich der Ostblock auftat. Ja? Und mit dem Ostblock natürlich kamen Damen. Das war so, wie du bestellst Kleidung beim Quellekatalog, was es seinerseits gegeben hat. So hast du dann Mädchen bestellt bei Agenturen über Ostblock. Von 20 aufwärts bis irgendwo hin. Ja? Von der Vormagister bis zum irgendwo hin. Also es war einfach alles offen, alles möglich. Ja? Das Know-how hatte ich ja, also wenn es um Gäste bewirten ging, um wie fühlt sich ein Gast wohl, also da war ich ja geschickt, ja. Ich war sehr großzügig, ich verwöhnte die Leute sehr viel und ja, das kam dann immer wieder zurück. Jetzt, aus einem Kellner und einer Prostituierten wurden schlussendlich 35, aus einem Kellner wurden 12 und aus 5 Stammgästen wurden schlussendlich 500 bis 600. Und Stammgäste sind Gäste, die immer wieder kommen, ja. Abgesehen jetzt von die irgendwann einmal kommen. Und natürlich aus einem kleinen, von Konkurs bedrohten Lokal wurde das Bestglänzte in der Stadt.
Ja. Klingt auch noch viel Geld an?
Sehr viel Geld. Sehr viel. Also man beginnt ja bescheiden. Man macht das Ganze ja, also das Denken war ja immer, warum mache ich das eigentlich? Ja. Und ich hatte immer das Denken, wie ging es mir als Kind finanziell? Ja? Und das war einfach unter jeder, entschuldige Sau. Ja? Es war einfach traurig. Ja? Und das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Also ich habe gesagt, ich will meiner Familie ein Fundament schaffen, dass es ihnen gut geht. Ja? Wenn sie studieren gehen wollen, wenn sie, einfach, dass es ihnen gut geht. Und das war quasi der Beweggrund, überhaupt dort einzusteigen. Aber natürlich, wenn man dann immer mehr bekommt, dann bekommt man ja auch mehr Macht. Alles ändert sich. Die Kulissen ändern sich, die Autos ändern sich, die Gesellschaft, das Netzwerk um dich herum ändert sich. Man hat Einfluss, man lernt einflussreiche Leute kennen und dann hatte man Prestige, Macht und das wird natürlich immer mehr. Das ist wie eine Sucht. Ja, wann ist genug? Ja, und wie viel will man wirklich?
Ja. Was war das damals für ein Gefühl, wenn quasi so in Gedanken der kleine Bub, der den Porsche streichelt und dann in die Situation, wo plötzlich Macht und Geld auf einen einströmt, was war das für ein Gefühl?
Es ist ein schönes Gefühl, ja. Also wenn man aus einem Nichtschwimmer zu einem Wettkampfschwimmer wird, wenn man aus keinem Taschengeld auf einmal, ich habe Ihnen was mitgebracht, ja. Wissen Sie, kennen Sie das? Ja? Also wenn man das dann hat, ja, und so quasi fortgeht oder in den Urlaub fährt, ja, mit Kohle, das ist schon ein schönes, geiles Gefühl. Also da hat man schon so kleine Flows, ja, wenn man einfach weiß, ne, wie viel kostet's denn, ja? Also du gibst dich mit denen nicht zufrieden, ich hätte noch ein Päckchen, und so ist das ungefähr abgelaufen, ja. Man kaufte sich das, was man wollte. Und das, was man nicht bekam, es hatte alles einen Preis. Ne? Ob es jetzt Macht war, ob es jetzt Prestige war, ob es jetzt... Alles war möglich. Nicht umsonst heißt es, Geld regiert die Welt. Und das ist auch so. Es macht dir jede Tür auf. Das ist Fakt.
Was macht es mit einem Menschen? Oder zu was für einem Menschen wird man dann in so einem Milieu?
Wessen Geist treibt dich, heißt es, ja. Also ich hatte den Geist der Macht. Anfangs noch, ich mache es für meine Familie. Ja, da war alles abgesichert, das Fundament war da, die Basis war gegründet. Und wenn einmal so eine Geldquelle rinnt, ja, dann will man mehr davon. Ja. Man wird gierig. Hm? Ich hätte längst aufhören können, und das hat meine Frau auch gesehen. Sie sagt, warum machst du das noch? Du müsstest das nicht machen. Aber wenn man so um sich herum dann sich etwas aufbaut, ein Team, 30 Prostituierte, 12 Kellner, 500 Stammgäste, da hat man dann ein gewisses Prestige. Ja? Man ist wer. Und dieses Man ist wer, das wollte ich nicht ablegen. Ja. Ich komme aus einem anderen Feld, ja. Porsche, Baron etc. Jetzt hatte ich selbst kein Porsche, ich hatte einen 500 CL. Ja. Also ich fuhr nach Deutschland, kaufte mir schnell ein Auto um 150.000 übers Wochenende. Ja, ja, das. Da wird man dann irgendwann, einmal, man kommt zu einer Grenze, wo man dann sagt, wie viel mache ich noch? Und vor allem, wie lebe ich mein Leben weiter? Denn ich hatte ja zwei Gesichter. Ne? Ich hatte ja zum einen einmal das Lokal, wo man ja auch Rotlichtboss war, mit allem drum und dran. Das ist ja auch nicht einfach. Man muss sich ja auch durchsetzen im Milieu. Ne? Also nicht nur, dass man jetzt ein Lokal führt, sondern man hat es da ja auch mit schrägen Gestalten zu tun. Ja? Und auf der anderen Seite war ich aber der Familienvater. Also, wissen Sie, für mich war Familie immer wichtig. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und das war primär für mich, das Wichtigste auf der Welt und alles andere dann. Aber ich übersah, dass ich mich da langsam verlor. Dass die Grenze zwischen diesem Doppelleben, zwischen Geschäft und Privat sich immer mehr vermischte. Und das übersah ich.
Sie haben jetzt kurz erwähnt, so quasi mal so mit schrägen Typen zu tun, auch mit krassen Begebenheiten. Gibt es irgendwas, was Sie erzählen möchten?
Was wollen Sie hören? Also da gibt es ja von Morddrohungen über Erpressungen, Korruptionen, über, vielleicht erzähle ich Ihnen eine Geschichte über die Russenmafia zum Beispiel. Ne? Also wenn man einmal so ein bisschen die Nummer eins wird, ja, am Anfang war das ja alles egal. Ne? Also wer ist dieser Typ? Was hat der für ein Lokal? Unbedeutend. Ja? Also man kümmerte sich nicht drum. Aber wenn man dann irgendwann einmal die Nummer eins wird, dann wird man interessant. Wer ist der? Was verdient der? Wie können wir dort Damen abwerben? Ja? Wie können wir dieses Lokal übernehmen? Und da war ja die Russenmafia sehr, sehr gefragt, vor allem in Wien, in Graz weniger. Aber wenn man dann einmal groß wird, auch einmal in Graz, und da gab es eine Begebenheit, ich war da nicht vor Ort, aber mein Kellner war dort. Und da kam so ein Russe, wahrscheinlich vollgepumpt mit Drogen, ja, und mit allen möglichen, kam dieser Russe in mein Lokal, zog seine 45er und setzte sie meinen Kellner quasi unter die Nase. Wissen Sie, wie man sich fühlt, wenn man einen 45er unter der Nase hat? Nicht? Ich zeige Ihnen, wie man sich fühlt. Ich habe eine mitgebracht. Eine 45er.
Wollen Sie mal probieren?
Danke, nein. Unter die Nase?
Danke, nein.
Nicht? Nur bis Sie probieren?
Nein, danke.
Also, solche Dinge sind verdammt schwer. Und die können was. Ich habe den Waffenschein. Ja. Also da geht's dir nicht gut. Ja. Da geht's dir gar nicht gut. Und das war Alltag. Also man lebt sich in so einen Alltag hinein, dass einen das gar nicht mehr aufregt. Ja. Ich ging zu mein Bruder arbeitete auch im Lokal, ja, sagte, was war was Besonderes, ja, da und dort. Etc. Nur eine kleine Messerstecherei war beim Nachbar drüben, also nichts mehr, etc. Ja, also das war Alltag, das war Milieu. Ja. Und dieser Russe hielt eben einen Kellner diese Pistole unter die Nase und sagte auf irgendeinen Dialekt, sage deinem Chef, ja, ich übernehme Lokal. Morgen kommen mit Kollegen und wenn nicht übernehmen, alle totschießen. Und dann geht es dir natürlich ganz gut, ganz schlecht. Ja. Also wir hatten Nahkampferfahrungen und auch meine Kellner waren relativ gut ausgebildet. In diesem Fall war mein Kellner schneller als dieser Russe. Ne? Es war der Russe, der dann mit gebrochenen Nasenbein nach Hause ging und er war nicht mehr gesehen und das war Milieu.
Ja. Also, ganz. Was war eine Ihrer persönlich ersten Konfrontationen mit dieser Form von Gewalt und Brutalität?
Ja, ich kann mich erinnern, also da kam einmal ein Zuhälter ins Lokal. Also wenn du so ein Lokal öffnest, da sind sehr schnell einmal Straftäter, Zuhälter im Lokal und die checken einmal ab, was ist hier los. Ja? Kann ich hier Drogen verkaufen, kann ich hier Prostituierte abwerben etc. Ja? Und es kam einmal so ein Zuhälter ins Lokal und setzte sich auf einen Tisch, wo ein Gast mit einer Dame saß. Ja. Ich war ein relativ junger Kellner, ne, ging dorthin, fragte, ne, er wollte nichts, ne, etc. Dann haben wir gedacht, okay. Ja. Dann fing er an, das Bier des Gastes auszutrinken. Dann gehe ich noch einmal hin und sage, du, was soll das jetzt, ne? Ja, du kannst ja nicht einfach das Bier jetzt von dem Gast austrinken. Ne? Und wie ich das sage, dreht er sich um quasi und gibt mir mit der verkehrten Hand wirklich so eine Ohrfeige, dass ich mir gedacht habe, der Kopf fällt mir weg. Ja? Also ich war total betäubt. Aber in diesem Betäubtsein, ja, hatte ich eine Art Blutrausch. Ja, ich sah nur Rot, ich sah nur Wut, ja, und wollte diesen Typen einfach nur erledigen. Ja? Ich nahm ihn, ich drückte ihn, ich schleuderte ihn zur Theke, ich warf mich auf ihn und schlug ein. Ja. Und ich bin da einen Stammgast sehr dankbar, einen 140-Kilo-Stammgast, der kam, der sagte zu mir, Maximilian, hör auf, du bringst den ja wirklich um. Ja. Und ich sage, ja, diese Drecksau wird sterben. Ja. Und das war natürlich das Vokabular seinerseits. Ne. Und Er nahm meine Hand, dieser 140 Kilo Stammgast, zerrte mich zurück und ich war ihm sehr dankbar. Also ich bin heute fast 60 und habe keine Vorstrafe, ne? Und kein Tattoo. Das ist ja heute schon eine Seltenheit, wenn man kein Tattoo hat. Ja. Aber früher waren die Leute, die ein Tattoo hatten, quasi die Straftäter, die Häfenbruder, sagte man, ja. Und die Damen, die ein Tattoo hatten, waren die Huren. Ne? Das ist heute ein bisschen anders.
Sie haben es vorher kurz erzählt, quasi diese beiden Welten, Familie und auch dann quasi das Geschäft, Das war wirklich ein Doppelleben. Das klingt für mich jetzt einfach wie ein Doppelleben.
Völlig, völlig, ja. Es war ein Doppelleben. Das ist so ungefähr, also sie stehen vor einer Kreuzung. Zu einer Seite ist der Himmel und zur anderen Seite die Hölle. Und sie besuchen beides. Ja. Über diese Himmelhölle ist eine Brücke gespannt. Ja, wenn sie in die Hölle gehen, dann leben sie Hölle. Ja. Und wenn sie in den Himmel gehen, und das war die Familie, dann leben sie Himmel. Ja, und ich hatte beides. Ich hatte die Hölle, den Himmel in der Hölle oder die Hölle in dem Himmel, wie sie möchten. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer.
Wie erträgt man das innerlich oder wie geht?
Gar nicht. Also man erträgt das gar nicht. Man lebt es einfach irgendwann einmal. Ja? Also am Anfang war es ja ein Muss, wenn ich jetzt aufhöre mit diesem ganzen Milieu, mit diesen ganzen Geschäften. Ich hatte gerade erst begonnen, richtig Geld zu verdienen. Ja? Dann werde ich wieder dort sein, wo ich war und irgendwann einmal als Loser enden. Und was verdient man als Kellner? Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich aufbauen. Ja? Und schön langsam lebt man. Man wird nicht von heute auf morgen, oder man kann sich nicht von heute auf morgen hineinleben ins Milieu. Ja? Das ist wie ein Kind. Alles hat seine Zeit. Ja, irgendwann war ich Kind, irgendwann war ich Jugendlicher, irgendwann bin ich Erwachsener geworden. Und genau so war es im Milieu auch. Ja. Irgendwann fing ich an, irgendwann einmal integrierte ich mich, irgendwann einmal behauptete ich mich. Ja. Also da gab es ja auch Schlägereien. Einmal schlug ich, dann wurde ich geschlagen. Also irre. Ja. Also wenn man da so nachdenkt, ja, wenn ich heute nachdenke, dann habe ich nur mal die Straußenstellung. Kennen Sie die? Kopf in den Sand und einfach sagen, ich sehe die Welt nicht mehr. Es ist beschämend, es ist einfach entwürdigend und es ist einfach nur dumm und deppert. Ja. Aber zur damaligen Zeit war es ganz anders. Ja. Und so wurde man eigentlich der, der man nie werden wollte im Milieu. Ja, man wurde immer brutaler, man wurde immer mächtiger. Ja. Man wurde auch immer wahnsinniger, möchte ich jetzt schon bald sagen. Auf der anderen Seite hatte ich aber den Himmel, die Familie, die Kinder, meine Frau, die Liebe. Ja. Also meine Frau hat mich keine 3-4 Mal betrunken gesehen zu Hause. Ja, das war für mich einfach heilig. Ja. Und das holte mich natürlich ab, dass ich das andere ertrug.
Aber entsteht in diesem Ertragen, ist dann irgendwie auch eine innere Leere?
Schon. Mit diesem Vermischen merkst du irgendwann einmal, was werde ich jetzt? Ja. Da gibt es ja diese Weisheit, wo ein kleiner Indianerjunge zum Häuptling geht und sagt, Häuptling, was werde ich einmal? Werde ich ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch? Und der Häuptling sagt, in dir hast du 2 Wölfe, den schwarzen und den weißen, wessen du fütterst, wirst du. Und da bekam ich Angst. Ich merkte, dass ich diesen schwarzen Wolf mit nach Hause nahm. Ja? Und da war eine Leere in mir, wo ich sagte, wie kann ich das sagen? Ich muss das ändern. Ja? Aber schlussendlich war es meine Frau dann, die dann was änderte. Meine Frau sagte zu mir, weißt du was, jetzt machen wir mal Break, jetzt machen wir Schluss. Ja? Du musst dich entscheiden, Familie oder das Geschäft. Existenziell ist genug da, ja? Wir sind abgesichert, ja? Und so möchte ich nicht weiterleben. Und das war eigentlich dann wirklich die Wende in meinem Leben.
Wann war das? Nach wie vielen Jahren? Dieser erstmalige Gedanke ins Aussteigen quasi?
Ja, war ich ungefähr 15 Jahre im Milieu.
15 Jahre?
Ja.
Okay. Mhm. Und jetzt unabhängig von der, dass die Frau dann quasi sagt, okay, wir müssen was ändern. Was waren dann so die inneren Gedanken, Überlegungen? Oder auch, gab es auch Momente jetzt im Geschäft oder im Milieu, wo du sagst, okay, da kommen dann die Gedanken ins Aussteigen.
Naja, klar. Also es hat ja Zeiten gegeben, wo man sich ja bewusstlos soff. Ja. Also man trinkt ja auch, wenn man gute Gäste hatte oder wir nannten die dann Champagnergäste und so weiter, ne, wo dann eine Flasche 200-300 Euro kostete. Ne. Und wenn man die hatte, trank man mit, ja, manchmal sogar bewusstlos. Und ich kann mich erinnern, also dass ich manchmal 2-3 Tage später nach Hause kam, ja, und nicht mehr wusste, was war. in diesen 2 Tagen. Ja? Also wirklich, man soff sich bewusstlos irre. Ja? Und wenn man wenn man dann irgendwann einmal aufwacht, ja, und dann über das Ganze reflektiert, dann sagt man, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht, ne? Und dann lässt man sich vom Kellner erzählen oder von irgendjemandem, du, dort hast du eine Schlägerei gehabt, dort hast du einen Kellner entlassen, dort hast du mit einer Prostituierten gestritten oder irgendwas anderes und du weißt das alles nicht mehr, ne? Dann kriegst du zum einen einmal Scham und zum anderen eine Wut, ne? in dir selbst, ja? Wie kann das sein? Und das gepaart mit einer Angst. Ja? Wenn ich jetzt die Kontrolle verliere, ja, wann gefährde ich dann Menschen, meine Familie oder Menschen, die mir was bedeuten? Ne? Da hat es einmal eine Aktion gegeben mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte im Lokal die Wäsche gemacht. Ja? Also die hat die Wäsche abgeholt, hat es bei ihr so ausgewaschen und wieder zurückgebracht. Ja? Und irgendwann einmal in meinem Gesuff habe ich sie so beleidigt, ne? Dass sie gesagt hat, weißt du was, Sohn? Ja? Irgendwann hat sie mir angerufen und gesagt, weißt du, ich habe keinen Sohn mehr. Du hast mich so verletzt. Ich habe keinen Sohn mehr. Mein Sohn ist gestorben. Sie kam dann auch nicht nur ins Lokal. Der Lebensgefährte holte die Wäsche. Und das waren schon Momente. Wie gesagt, Familie war wichtig. Für mich, wo ich gesagt habe, wow, ich verliere mich. Wenn ich hier nicht etwas ändere, ich verliere mich.
Und dieses Ändern, wie ging es dann weiter? Ihre Frau hat dann auch unterstützt, haben Sie gesagt, oder war auch gesagt, ändern wir was, wie ging es dann weiter mit dieser Änderung?
Naja, das ist ja nicht so einfach. Ne? Etwas, also man hat ja dann, man nimmt sich einmal eine Auszeit, nach einer gewissen Auszeit, sagt man, fängt man sich wieder entschuldigen an. Ne? Also ich trinke weniger, ich schaue, dass ich mehr Kontrolle habe. Ja? Also ich lasse diese Zustände nicht mehr zu, aber sie kamen immer wieder. Und meine Frau war von Kindheit an immer ein Mensch, der an Gott glaubte. Gott war für sie wichtig. Ja. Und die wollte in eine Kirche, in eine Glaubenskirche gehen und suchte sich hier eine Quelle und fand hier auch eine Quelle, also in einer Freikirche, und ging zu diesen Hauskreisen, Bibelkreisen nennt man das, ja, und erzählte mir davon. Ja, ich war ganz aufgebracht, ne, und gesagt, du, was willst du jetzt mit der Kirche? Weil ich hatte Erfahrung mit der Kirche. Also in der Schule, der Pfarrer, der Religionsunterricht gemacht hat, ne, der hat mich nicht lieb gehabt, ne, der hat mir dann manchmal eine Haare bei den Ohren ausgerissen, ja, und dann habe ich gedacht, also wenn der schon so brutal ist, ja, und so ein Ekel ist, ja, dann will ich den da oben gar nicht kennenlernen. Und später, kamen auch Stammgäste zu mir. Na, Herr Pfarrer, ne, Mitzi oder die Kathi heute, ja, wahrscheinlich uns die Absolution dann kriegt im Separé, keine Ahnung. Ja. Und natürlich, das verzerrt dann das Bild Gottes. Ja. Wenn das sein Personal ist, ja, wie ist dann er da oben? Für mich war Gott eine Sache, wenn ich tot bin, ja, okay, dann reden wir drüber, aber in meinem Leben nicht. Für meine Frau war das ganz anders. Ja, sie sagte, ich liebe diesen Gott, der für mich Mensch wird und aufs Kreuz geht. Und das habe ich nicht verstanden. Also, dass es irgendwas gibt, ja, außerhalb unserer Welt, ja, das war für mich schon klar. Für mich war es eben so ein bisschen Idee, ein bisschen Außerirdische, ja. Irgendwie was muss es da schon geben, aber Gott per se, also, na, ich weiß nicht. Meine Frau ging zu diesen Hauskreisen, lud mich ein. Ich ging dann natürlich einmal mit, ja, aus Liebe zu ihr, und dachte mir, naja, jetzt muss ich meiner Frau mal erklären, dass wir quasi vom Baum runterkommen, nicht vom Himmel, ja, so quasi als Äffchen, ja, und nicht, dass der liebe Gott uns da geschaffen hat. Und hatte natürlich viele Fragen in meinem Leben. Ne? Also wenn es einen guten Gott gibt, warum lässt er dann das Leid zu, etc., etc.? Und ich war da wirklich, bereitete mich vor mit einem Fragenkatalog und habe mir gedacht, so Leute, ja, also meine Frau wird jetzt gleich wieder mal los. Und ich kam dann zu diesem Hauskreis, also erstens einmal, wie die Leute mich empfingen, die wussten ja alle, ich bin ein Rotlicht, ich komme aus dem Rotlicht und etc., freundlich. nett, ja, sympathisch, wertschätzend und einfach, es war hier eine Aura, ein irgendetwas, was unglaublich angenehm war, ja. So, ich setze mich dann zum Hauskreis, hörte zu und dann kam ich mit meinem Fragenkatalog, ja. Und zu meiner Überraschung, die beantworten mir die Fragen. Ich war völlig komplex, ja. Denn bis dorthin hatte ich ja Fragen und eine Frage ergab die andere Frage, aber ich bekam nie Antworten. Und jetzt werden wir auf einmal Antworten serviert, ja. Dass es etwas Böses gibt, dass der erste Kampf im Himmel war. Nicht in unserer Urgeschichte Adam und Eva, sondern Satan wollte sein wie Gott. Und da fand ich mich jetzt nur. Ich wollte ja auch sein ein bisschen wie der Baron, wie ein Gott. Ja? Und eben aus diesen Fragen kamen dann Antworten und das tat mir gut. Ja? Ich akzeptierte das dann, also diesen Hauskreis mehr oder weniger. Ich meine, abgesehen davon, meine Frau ist ja sowieso gegangen. Ne? Ob ich ja oder nein sage, also meine Frau ist aus Südamerika, wenn die auf den Tisch schaut, ist das so. Ja, Daddy, machen wir schon, ja, und da macht sie ihr Ding, das ist so. Wunderbare Frau. Ne? Und ja, und ich ging halt da und dort mit. Und das ändert natürlich auch meine Einstellung zum Leben. Ne?
Aber da waren Sie noch quasi im Geschäft
genau,
mit der Zeit.
Genau. Ja, ja, also dieser Jesus, das ist schon, es ist schon ein cooler Typ, gell? Also allein diese Wunder, ich meine, da schmunzle ich das erste Mal, ne, also ein Toter wird auferweckt, ne, der Lazarus oder das Meer im Alten Testament, das wird geteilt und ein 2-Millionen-Volk geht durch. Ich meine, logisch ja nicht erklärbar, ja. Aber die Wunder, die faszinierten mich. Und auch dieser Jesus, seine Geschichten, seine Aussagen, ja. Ja, also die gefielen mir. Und ich nahm diese Verse, diese Bibelzitate, ja. Die nahm ich mit ins Lokal, ja.
Und dachte, kann man sich das vorstellen, aus der Bibelkreis geht man dann ins Lokal.
Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ich nahm ja auch die Bibel mit ins Lokal, ja, und dachte mir, hey, da steht ja geschrieben im Neuen Testament, er war ein Freund der Huren und Zöllner. Ja, bitte. Ne, also ich zeigte die Quelle, wo dies zu finden sind. Und natürlich in meinem Lokal hatte ich ja die Zöllner, die Huren, ich hatte ja alles. Ja, die Straftäter, die sündigen Menschen inklusive mir, ja. Und Jesus muss da hinein. Ja. Und es steht ja auch in der Bibel geschrieben, also bleibt, wo ihr seid, ja, und lebt mich quasi. Und das erzählte ich auch meiner Frau, ganz begeistert. Oh, ich habe ein Missionsfeld. Ja. Ich werde die ganze Bar quasi missionieren und dann kommt das ganze Rotlicht dran und schlussendlich werden wir dann eine große Kirche so quasi. Meine Frau, Mann, Was nimmst du jetzt? Ne? Also schwere Drogen hatte ich nie genommen, ja. Aber da fragte sie sich wirklich, ob ich da irgendetwas nehme. Ganz frisch. Also sie winkte ab und sagt, nein, das funktioniert nicht ganz. Ja. Hat ja auch nicht funktioniert.
Bitte, wie reagieren die in der Bar? Jetzt kommt quasi, ist man in dem Milieu, dann kommt der Chef rein mit der Bibel in der Hand und erzählt vom Bibelkreis. Ich meine, was kann man da für Reaktionen?
Also wir haben ja, der Tag in der Heiligen Schrift, der wahre Ruhetag ist ja der Sabbat, der Samstag und nicht der Sonntag. Der Sonntag wurde ja von der Kirche zum Tag gemacht, zum Auferstehungstag. Aber der Samstag, und ich ging zu meinem Bruder und sagte, wir müssen den Sabbat halten. Und Sabbat war der beste Tag im Milieu. Ja, also da war die Bude voll. Also bei mir war so, also 7 Tage in der Woche, Betrieb 24 Stunden. Ich sperrte zum Schluss gar nicht mehr zu, weil es einfach rund um die Uhr offen war. Aber Samstag war der Tag, da war einfach wirklich buchstäblich die Hölle. Ja. Und ich sagte, wir halten den Schabbat. Wir drehen am Samstag zu. Mein Bruder schaute mir an und sagt, bist du völlig deppert worden oder was? Weißt du was, Maximilian? Wenn du jetzt einen Gott kennenlernst, ja, und du begeisterst dich bei diesem Gott, dann wünsche ich dir Gottes Segen, ja. Aber dann tritt ab, dann geh weg. Das passt sowieso nicht mehr, was du da lebst, ja. Das funktioniert nicht mehr, ne. du kannst nicht den besten Tag zusperren, nur weil du denkst, es ist jetzt so gut etc. Ich dachte dann natürlich nach über das Abtreten. Da habe ich dann ja auch, ja, weil es ja einfach nicht mehr zusammenpasste. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite hatte ich Damen, also Prostituierte, die wollten mehr wissen. Die, mit denen hatte ich fast Bibelstunden. Ja? Wer ist dieser Gott? Ist er für mich auch gestorben? Für mich, kleine Hure. Für alles stirbt er. Und da konnte ich wirklich missionieren. Und das hat schon was gebracht. Aber schlussendlich, unterm Strich, lässt sich das eine mit dem anderen nicht vereinbaren. Also die Kulisse war die falsche.
Wenn ich jetzt so quasi diese beiden Bilder, also diese Bilder für mich zusammenfüge, auf der einen Seite im Kopf, in der Erinnerung, der kleine Bub, der die Armut gefürchtet hat, den Porsche gestreichelt, dann plötzlich Geld und Erfolg und auch Macht und Einfluss. Und dann aber wieder so quasi die Überlegung ans Aussteigen, kommen dann doch wieder die Bilder hoch.
Ja.
Aber als Bub war ich ja, also wieder die Angst vor,
ja,
Rückschritt und Armut.
Völlig, ja. Also gute Frage. Existenzielle Ängste natürlich, ja. Und das war ja auch das, was mich ja extrem geplagt hat. Wo werde ich sein, wenn ich jetzt aussteige? Nicht im Moment, ja. Die Konten waren voll, die Liegenschaften waren da, die Wertpapiere gekauft, das Gold versteckt, ja, wie man es halt tut. Ja, aber wie schaut's aus in einigen Jahren etc.? Also existenzielle Ängste waren natürlich da, ja. Keine Frage. Aber irgendwann einmal, ja, muss man sich entscheiden, ja. Also, entweder diese eine Seite oder die Familie, ja. Und das hat sich dann einfach so vermischt, ja. Und natürlich in mir tat sich ja was. Je mehr ich die Bibel kennenlernte, je mehr ich auch diesen Christus kennenlernte und seine Aussagen und sein Leben und seine Liebe, desto mehr veränderte sich mein inneres Wesen, mein Spirit, ja. Es ist einfach, Man weiß ja gar nicht, was ein Mensch man ist, bevor man nicht die Bibel liest. Ja? Anhand des Studiums der Bibel erkannte ich eigentlich, was für ein Mensch ich wirklich bin. Ja? Also man denkt ja immer, Moment, ich bin ja nicht der böse Mensch, ich habe ja keinen umgebracht. Ja? Gestohlen habe ich auch nicht wirklich, etc. Ne? Also wenn es einen Gott gibt, der schon in den Himmel kommen, ja, fehl, weit davon fehl. Und das zeigte mir einen Spiegel, wo ich immer weniger mich selbst anschauen konnte. Ja? Und immer mehr in mir drin das Bedürfnis hatte, ich will weg von diesem Milieu. Ich will in ein Leben einsteigen, wo es Harmonie gibt, wo es Frieden gibt. Ja? Das erinnert mich an meinen Schwiegersohn, der einmal zu mir gesagt hat, also du kannst in einem Keller glücklich sein, und in ein Schloss. Und wenn du es im Keller nicht schaffst, wird das Schloss nichts helfen. Da wirst du dann nicht glücklich sein. Ja?
Auf diesem Weg des Loslassens quasi und auf dem Weg des Ausstiegs, war das einfach ein Prozess, ein längerer, oder gab es da auch so einschneidende Momente, wo du sagst, in dem Augenblick habe ich entschieden, wirklich fix entschieden, ich gehe den Weg jetzt anders?
Ja, es war schon ein Prozess. Also am Anfang vereinte ich ja beides, ja, dann immer weniger. Ne, am Wochenende blieb ich zu Hause, unter der Woche blieb ich zu Hause. Ja, ich flirtete, ja, mit Jesus, also mit dem Glauben und mit dem Lokal. Ich wollte irgendwie beides haben und wollte beides verbinden, aber es hat nicht funktioniert. Und ein krasses Ereignis war, ich ging inzwischen schon zum Hauskreis. Ja, ich war schon etwas bibelkundig, hatte schon gute Gespräche, hatte auch schon Freunde im Glauben gewonnen, aber ging noch so hin und her, so zwischen Himmel und Hölle. Ja. Und eines Abends, meine Frau war bei ihrer Schwester in der Stadt, ich war alleine zu Hause, wollte schlafen gehen, ja, dachte so über mein Leben nach und dachte, wie geht's weiter? Ja? Wie kann ich das jetzt vernetzen? Und wie ich so mich ins Bett lege und nachdenke, mich umdrehe, wirkt mich etwas von hinten, ja, nimmt mein Genick, ja, drückt zusammen, aber sowas von arg, wo ich mir gedacht habe, da will mir jemand das Genick brechen. Also ich war völlig bei Sinnen. Ja? Ich war wach, ja, es tat ja noch einige Tage danach weh. Und das machte mir Angst. Also jetzt war ich auf einmal konfrontiert mit etwas und ich wusste jetzt nicht, was ist das? Ja? Mein Herz raste, ich dachte, ich kollabiere. Ja? Ich muss sterben. Ich schrie auf, wer ist da? Ich sah ja keinen. Ja? Früher hattest du deine Gegner, früher hattest du deine Feinde, du machtest dir das irgendwie aus, ja? Mit Geld, mit keine Ahnung, ja. Aber wenn du keinen Feind hast, ja, wie willst du irgendwie was ausmachen? Und das gab in mir eine Panik, das veränderte alles. Es kamen Träume und diese Träume schienen, ich wusste manchmal nicht, träume ich noch oder ich hörte Stimmen. Wäre jetzt paranoid, wäre schizophren, was ist denn jetzt los? Ja? Ja, also Entzug, ich brauchte nie einen Entzug. Ne? Ich trank ja schon Wochen, Monate nichts mehr, ja, etc. Aber auf einmal kam etwas, das machte mir immer mehr Angst. Ja? Was ist da? Wer will was von mir? Etc. Ja? Und vor allem, wie Stimmen kamen, und das war das ganz, ganz Schlimmste. Und da brach ich völlig. Also da war dann diese Entscheidung, völlig mich zu trennen mit allem, was Milieu zu tun hat. Das war dieses Ereignis, wo ich einmal im Schlafzimmer war und mein Sohn kam zu mir. Ja, und Stimmen in mir wurden ganz laut. Und die sagten immer, brich ihm das Genick. Meinen zweijährigen Sohn, ja, sein kleiner Stoppel, lange blonde Haare, brich ihm das Genick. Und ich, hör auf, wer ist da jetzt? Ja? Und ich merkte, wie meine Hände auf einmal zittern anfingen. Ja? Brich ihm das Genick. Und das machte. In dem Moment wusste ich, jetzt muss ich was ändern. Ich schickte meinen Sohn weg. Ich schrie ihn an. Er weinte, er ging zu Mama, ne? Sperrte mich im Zimmer ein, blieb tagelang im Zimmer, studierte, betete, weinte, war verzweifelt. Ich zeigte mir schon meine 45er. Sie war geladen. Sie war im Zimmer. Sie war im Safe. Ich sagte zu Gott, Gott, du hast mir einen Weg gezeigt. Und ich will ihn gehen. Ehrlich, hundertprozentig. Ich will jetzt wirklich ganz fix dir treu sein, aber tu die Stimmen weg. Bevor ich meiner Familie etwas antue, richte ich mich. Und in dem Moment, ja, wie ich das sagte, wurde es besser. Tag für Tag gingen die Stimmen und es kam Frieden. Es kamen andere Stimmen. Ja, es kamen Sprüche aus der Bibel. Vertraue mir. Hab keine Angst. Ich habe dich erwählt. Du bist mein Kind. Ich habe dich gerufen. Ich gehe für dich aufs Kreuz, damit du lebst. Und das veränderte völlig mein Leben.
Aber dann die Entscheidung zu treffen, diesen Schritt zu setzen und ihn wirklich zu setzen, sind auch wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe wahrscheinlich.
Absolut. Absolut. Ja, gut, also ich hatte es festgemacht, ne? Dieses Ereignis mit meinem Sohn und dann meine Familie zu gefährden. Ich verkaufte dann das Lokal, also mein Bruder übernahm. Der machte das dann 15 Jahre. Ja. Ich missionierte natürlich bei meinem Bruder, bekomme, glaube ich, dreimal habe ich Hausverbot fast bekommen. Da hat er gesagt, bitte Maximilian, hör auf. Heute glaubt er selbst an Gott. Ja. Hat selbst einen Weg gemacht, dass er Gott gefunden hat. Leider einen sehr schweren mit Tod und seiner Partnerin etc. Ja. Aber ja, der Weg war für mich klar. Und je mehr ich zu diesem Weg ging, ja, ich fragte mich immer wieder, warum habe ich das Ganze erlebt? Und ich kann eigentlich nicht wirklich einen Sinn in dem Ganzen sehen. Der einzige Sinn für mich aus dieser ganzen Geschichte ist, dass ich das vielleicht irgendwann einmal selber wie heute hier bei Ihnen, das ist vielleicht der einzige Sinn, ja, dass ich Menschen einfach etwas mitgebe und sage, nichts gegen Karriere, nichts gegen Geld verdienen, gegen Macht und gegen Einfluss, aber schlussendlich, wessen Wolf fütterst du? Den Schwarzen oder den Weißen? Ja? Und wenn es der Schwarze ist, kann es einfach sehr, sehr bitter sein. Meine Frau hat viel geweint. Ja? Liebste Menschen um mich, meine Mutter ist vor ein paar Tagen verstorben, hat viel geweint. Ja? Aber zum Schluss, auch meine Mutter durfte ich zu Gott bringen, meinen Vater durfte ich zu Gott bringen. Sie sind mit 80 mit einem Frieden eingeschlafen, quasi, ich weiß, ich gehe jetzt schlafen und das Nächste, was ich sehen werde, ist Jesus. Und das sind Dinge, die können kein Porsche bringen. Das kann kein Geld, kein Kontostand. Wissen Sie, ich möchte einmal im Leben, wenn ich in den letzten Zügen meines Lebens bin, ja, möchte ich eines. Ich liege im Sterbebett, da habe ich so ein Bild vor mir. Und das habe ich oft nachgedacht über dieses Bild. Ich liege im Sterbebett, ja, und meine Liebsten sind um mich herum. Ja. Und dann werde ich nicht sagen, geh, Sohn, fahr mir einen Porsche noch einmal vor. Ich will noch einmal sehen. Zu meiner Tochter werde ich nicht sagen, du, ah, geh, sagen wir einen Kontostand. Ja. Ich will noch einmal den Kontostand sehen. Ja. Das werde ich nicht sagen. Ja. Das ist, so will ich es nicht erleben, ja. Sondern ich will, dass mein Sohn zu mir kommt und sagt, Daddy, ich habe ein Problem gehabt mit Drogen. Du warst an meiner Seite. Wo meine Tochter sagt, ich habe ein Problem in der Ehe gehabt. Du hast dir Zeit genommen, du warst Papa. Und wo meine Frau zu mir kommt und sagt, du warst ein guter Ehemann. Wissen Sie, so möchte ich sterben. Ja. Und nicht anders. Ja? Weder ein Porsche, noch ein Kontostand oder irgendeine Aktien. Na, das brauche ich nicht. Wahrer Reichtum, ja, kostet so wenig. Und das habe ich erkannt, ja, immer mehr. Ne. Anfangs natürlich, die Konten waren voll und das Herz zum Bersten leer. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich da etwas verwechselt. Inzwischen sind die Konten ein bisschen weniger, aber das Herz ist voll. Ja. Und das ist etwas, was mir wirklich diesen inneren Frieden gibt. Diese Harmonie, diese Ausgeglichenheit und dieses Wozu. Der Mensch braucht ein Wozu.
Ja. Was kam dann quasi beruflich danach, nach diesem Ausstieg? Wegen es dann?
Ja, ich habe Gott gefragt, so Gott. Also Kellner, Alkohol servieren, tut man in meiner Glaubensgemeinschaft, gibt es keinen Alkohol etc. Also das hat ein tolles funktioniert, mein Beruf. Meine Qualifikation hat nicht mehr gepasst, ne? Was machen wir jetzt? Ne? Und ich ging so in mir und hörte dann so quasi, naja, was machst du denn jetzt gern? Naja, also gemalt habe ich immer schon gern. Ne? Also irgendwo war ich im Zeichnerischen immer ein bisschen begabt und wenn ich auf Urlaub war, auch in Südamerika hatte ich einen Lehrer, wo man ein bisschen Porträt gemalt hat und das wollte ich eigentlich so ein bisschen machen und da stieg ich ein, ja. Also da lehrte ich mich, ich bin Autodidakt, auch Rembrandt war Autodidakt, ja, und wurde da immer besser, ja, und wollte da aber wirklich gut sein und sagte irgendwann einmal im Gebet, also wenn ich diesen Weg gehe, dann will ich gut, aber wirklich gut sein, ja. Ja, und das geht immer besser in die Richtung, ja. Ich machte 2010 dann eine Malschule auf, ja, hab die jetzt heute noch, ging dann, es war mir ein bisschen zu wenig, ich wollte dann auch etwas Handgreifliches, also ich wollte etwas, was Spürbares. Die Menschen kamen und fragten sehr viel und ich wusste nicht, wie gebe ich Antwort. Dann habe ich mir den Lebensberater ein bisschen angeschaut, ne? Und den habe ich dann auch gemacht. In 3 Jahren habe ich den Lebensberater in der ELB, hat das geheißen, das ist die Europäische Akademie für Logotherapie und Psychologie von Dr. Gstirner. Ja, dann habe ich den Lebensberater gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das jetzt vernetzen? Die Lebensberatung mit Kunst. Dann habe ich den Mal- und Gestaltungstherapeuten gemacht, ja, mit Erwin Borkowski. Ja, und so kam ich dann in mein Feld. Ja. Also ich habe mir das zusammengestoppelt die letzten 15 Jahre, dass ich einfach einen Beruf habe, wo ich jeden Tag glücklich bin, meinen Beruf ausüben zu dürfen. Und das macht einfach nur Freude. Das ist ein unglaubliches Privileg, eine Freude in deinem Beruf haben zu dürfen. Viele haben ja einen Frust, leider. Und ja, so hat sich das Ganze aufgebaut.
Gibt es aus diesen Jahrzehnten dieses Weges jetzt bis heute zum Künstler und zum Evangelisten und zum gläubigen Menschen sowas wie eine wichtigste Erkenntnis aus diesen Jahrzehnten?
Ja. Ja, ich glaube, Viktor Frankl, also der Neurologe, er war ja Jude, trotzdem Ja zum Leben sagen, diesen Bestseller, dieses weltbekannte Buch. Er mit seiner Logotherapie, und das war ja auch die Ausbildung in meiner Lebensberatung, Viktor Frankl, mit seiner Logotherapie, er spricht von Selbsttranszendenz. Selbsttranszendenz heißt, weg von dir und hin zu einer Sache, zu einer Person. Ja? Und wenn du dieser Sache, dieser Person dienst, ja, strahlt es im Grunde wieder zurück mit Sinn. Ich war ja, zum einen wollte ich für meine Familie immer sorgen, aber natürlich war auch sehr viel Egoismus dabei. Sehr, sehr viel, dass ja dann wirklich fast Familie zerstörte, mein Egoismus. Also ich denke, diese Erkenntnis, ja, in den Nächsten, im Neuen Testament heißt es, da wurde Jesus einmal gefragt, Rabbi, was ist das höchste Gebot von allen 10? Und Jesus sagt, liebe Gott, mit ganzer Kraft, mit ganzer Inbrunst, und das andere ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, den Nächsten wie dich selbst lieben, diese Erkenntnis, die bereichert mich tagtäglich, egal in was Projekten ich stecke.
Gibt es aus diesem Lebensweg, aus diesem Werdegang, der jetzt natürlich von 99,9% aller Lebensgeschichten stark abweicht, gibt es so quasi mit der Erfahrung heraus einen wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen, die auch ihren Weg zum Erfolg suchen, die auch sagen, ich will Erfolg, ich will Geld, ich will Einfluss, also auch die gleichen Ziele haben wie der kleine junge Bub mit Porsche damals, einen Tipp, den man ihnen geben kann, dass sie ihren wichtigen, erfüllenden Lebensweg zum Erfolg finden?
Ja, ich denke, also ich sage heute zu vielen jungen Leuten zuerst einmal die Geschichte mit den Wölfen, ja. Dann wessen Geist treibt dich? Und dann sage ich immer wieder, und da fällt mir jetzt die Vera Birkenbiel ein, das sage ich oft zu den jungen Menschen, sage ich, egal was du machst, es muss immer geil sein. Und Vera Birkenbiel beschreibt das geil, ja. G steht für gehirngerecht, E, es muss dich erregen, I, interessieren, und es muss mit dem Leben was zu tun haben. Also das höchste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder Selbsttranszendenz von Frankl, plus dieses geil, das ist Erfolg. Ja? Egal wo es hingeht, Geld ist ja nichts Schlechtes. Ja? Auch in der Heiligen Schrift denken wir an Salomo. Salomo hatte Ferraris in der Garage. Ja? Er hatte die schönsten Pferde, die schönsten, die prächtigsten, ja, und Silber mehr wie Steine. Also mit Reichtum, ja, hat keiner ein Problem. Nur wessen Geist, ja, treibt dich.
Jetzt haben wir sehr viel über eine außergewöhnliche Lebensgeschichte gehört, über einen Prozess der persönlichen Entwicklung auch. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Maximilian Janscher? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man dann antworten?
Das ist eine gute Frage. Meine Geschichte. Meine Geschichte hat mich ausgezeichnet. Ich denke, in 100 Jahren, wer fragen würde, er war gläubig. Johannes Sebastian Bach schrieb zu seiner Musik, zu Ehre Gottes. Und das möchte ich, dass Menschen sich erinnern, ja, er ging mit Gott. Das ist das Wichtigste für mich. der war gläubig. Und auf dieses Gläubigsein, ja, sich Gedanken zu machen, was bedeutet Glaube? Was bedeutet das Wort Sinn? Was ist sinnvoll und was ist Unsinn? Ja? Und diesen Sinn zu erkennen im Leben. Also wenn ein Mensch irgendwann einmal sagt, der hat den Sinn im Leben erkannt, der hat es irgendwie begriffen. Und er ist für mich ein Vorbild. Und ich glaube, wir haben so wenig Vorbilder in unserer Zeit. Ja? Der war ein Vorbild. Ja? Was er tat zum Schluss. Denn mein Leben im Rotlicht, das ist ja ein Leben von einem Loser, von einem Verlierer. Ja? Die, die nie diesen Weg gehen müssen, den ich gegangen bin, quasi, ja? Die sind die wirklichen Gewinner, die wirklichen Helden. Ich erzähle aus dem Leben eines Losers. Aber aus einem Loser, aus einem kleinen Bub, ja, wurde ein reicher Mann im Herzen.